Guten Abend, alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, lasst uns das Wort nehmen. Ich bin heute Morgen echt ziemlich tief down gewesen. Und ich habe einfach dann mit Sister zusammen ein paar Verse gelesen. Und das hat mich auf jeden Fall gestärkt, auch wenn meine Seele immer noch ein Stück down war, auch wenn ich immer, also die Probleme sind nicht unbedingt gewichen oder die, das, was so die Last ausgemacht hat, aber Gott hat Licht geschenkt durch sein Wort, einfach Klarheit geschenkt im Weg, dass das Schwere, die Prüfung, die Versuchung, das gehört zu unserem Weg und Gott gebraucht das zu unserem Segen. Und wenn ich das sehe, dass Gott am Wirken ist, dass Gott mein Leben in seiner Hand hat und was draus macht, er macht was draus. Ich bin der Ton, er ist der Töpfer, nicht umgekehrt. Und er wirkt an mir. Und all das, was geschieht, auch das Schwere, auch das, was, wo wir es nicht verstehen, wo wir nicht weiterkommen, wo wir irgendwie zu große Lasten empfinden, wir haben zu große Lasten. Gott will uns ja zur Ruhe bringen und uns deutlich machen, das gehört dazu, er wirkt da drin, er führt unser Leben zum Ziel. Er wird es vollenden. Der, der das gute Werk angefangen hat in euch, der wird es auch vollenden. Und er tut das durch sein Wort. Er tut das durch sein Wort. Das sind nicht Dinge, die wir so manchmal so greifen können, wo wir sagen können, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, meine Schulzeit beendet erfolgreich, habe einen erfolgreichen Abschluss in der Tasche oder ich habe eine tolle Arbeitsstelle jetzt oder ich habe ein tolles Haus oder ich habe einen tollen Ehepartner oder was weiß ich. Oder keine Ahnung. Wisst ihr, diese Dinge sind vergänglich und das, was ewig bleibt, ist das, was Gott in uns wirkt. Den Charakter, den er in uns schafft, das Werk, das er in uns tut, dass er uns in sein Ebenbild gestaltet. Und das tut er auf verschiedene Arten und Weisen. Und er gebraucht eher das Leiden, als das die tollen, super Dinge. Ihr wisst doch selber, wie das ist. Wenn man tolle, super Dinge hat, im besten Falle preisen und loben wir den Herrn. Im schlechteren, ja, vergessen wir ihn. Und Gott gebraucht aber beides. Er segnet uns und beschenkt uns. Jeden Tag. Wenn du darüber nachdenkst, was es Gutes in deinem Leben heute gegeben hat, dann und du nüchtern bist, objektiv bist, dann wirst du eine Menge Dinge feststellen, die Gott dir einfach heute so mal eben geschenkt hat. Und worüber du ihm danken und ihm preisen kannst. Aber auch wenn schwere Dinge passiert sind heute, schwere Dinge dich belasten, sagt Jakobus, haltet es für lauter Freude. Seht darauf, dass es etwas Gutes bewirkt in euch. Gott ist am Wirken und er bringt uns zum Ziel. Und deswegen kannst du sagen, kannst du dich entscheiden, dich zu freuen, auch über Prüfung, über Anfechtung. Okay, aber das, ich wollte euch nur meine Erfahrung von heute Morgen mitteilen, das Wort Gottes, wenn du richtig down bist und irgendwie dich fast gar nicht mehr bewegen kannst, weil alles irgendwie auf dir lastet, nimm das Wort zur Hand. Das richtet unsere Gedanken, unsere Herzen richtig aus, sodass wir wieder Licht bekommen, dass wir Klarheit bekommen, dass wir klar sehen und dass wir wieder neuen Mut fassen, gestärkt werden. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Gut, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier heute Abend, weil ihr Stärkung braucht und deswegen lesen wir das Wort jetzt. Wir sind in Hebräer 13 und wir haben letztes Mal angefangen mit den Ermahnungen zur Bruderliebe, zur Gastfreundschaft, zum mitleiden mit den Gefangenen, an sie denken, sie unterstützen, sie stärken, ihnen zur Seite stehen. Nicht nur derer, die im Gefängnis tatsächlich sind, sondern die auch vielleicht in einem seelischen oder geistlichen Gefängnis drinstecken, ihnen zur Seite zu stehen. Dann die Ehe als kostbar halten, sie als solches ansehen und auch dementsprechend handeln. Jetzt gehen wir in Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Wir hatten vorher die Liebe zu den Brüdern, Philadelphia, die Philoxenia, die Liebe zu den Fremden. Und hier ist es die Liebe zu dem Geld, beziehungsweise die Nichtliebe zu dem Geld. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Naja, es klingt dann auch gelehrter, als ich eigentlich bin. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Okay, wieder etwas, was man lieben kann. Wie kann man Geld lieben, fragt man sich. Aber Geld zu lieben, das steckt in uns allen drin. Geld bedeutet nämlich Sicherheit. Und wir lieben als Menschen Sicherheit. Es gibt natürlich ein paar Menschen, die eher so risky Typen sind, so, ne, Stefan? die das mit Sicherheit nicht so, denen das nicht so wichtig ist mit der Sicherheit. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, denen Sicherheit wirklich wichtig ist. Na? Und wenn man Geld hat, dann hat man ja auch eine gewisse Sicherheit. Aber, ich sag mal, vor 90 Jahren hat es in Deutschland eine Mega-Inflation gegeben. Und du hattest Geld und plötzlich, einen Tag später, hattest du kein Geld mehr. Beziehungsweise du hattest das Geld noch, aber es war nichts mehr wert. Du konntest damit nichts mehr kaufen. Du musstest in Schubkarren dein Geld transportieren, um irgendwie ein Brot zu kaufen. Völlig wahnwitzig, völlig irre. Kann man sich nicht vorstellen. Wir haben das mal, als ich Lehrer war an unserer Schule, damals hatten wir mal so eine Projektwoche gemacht, Staat im Staat oder so ähnlich hieß das, wo wir so einen eigenen Staat, so ein eigenes Wirtschaftssystem aufgebaut haben. Jeder musste so einen kleinen Betrieb einrichten für eine Woche und dann gab es eigenes Geld und so weiter. Das war eine coole Sache. Und am Ende, ja, kurz vor Schluss, und es gab natürlich auch diese Kursschwankungen, ne? Also ne, je nachdem, ne, wie das sich so entwickelt hat mit dem Geld und so, konntest du dafür Kuchen kaufen irgendwo oder irgendwelche Aktionen machen. Ach, die haben lustige Sachen da gemacht, ne? Und dann zum Schluss ging es dann los. Dann kam die große Inflation, weil man wollte natürlich gerne sein Geld ausgeben, aber keiner wollte eigentlich mehr, konnte mit dem Geld ja nichts mehr anfangen, weil in einer Stunde war das Geld nichts mehr wert. So, ne? Und dann wurden die Preise erhöht und dann irgendwann am Ende haben sie dann ihr Geld irgendwie vom Balkon runtergeschmissen irgendwie oder so, ne? Weil es einfach nichts mehr wert war. Geld ist so eine vergängliche Sache. Da brauchen wir doch nicht unser Herz dran zu hängen. Und Jesus hat oft darüber gepredigt. Hängt euer Herz nicht an das Geld. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wisst ihr, und das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Wisst ihr, auf der einen Seite, es gibt natürlich diese Leute, die reich sind und immer noch mehr haben wollen. Das ist die Gier, die in jedem Menschen steckt und die, wenn du erstmal was in der Hand hast, auch angefacht wird, wenn du nicht ein Gegenmittel gegen Gier hast. Und die Habgier wird uns an einer Stelle in der Bibel, ich kann euch jetzt nicht sagen wo, ich glaube irgendwo in den Briefen steht es drin, Habgier ist Götzendienst. Warum? Weil wir unsere Erfüllung, weil wir unsere Sicherheit etwas anderem suchen als in Gott. Und als Jesus durch die Straßen gezogen ist und gepredigt hat und gesagt hat, vertraut nicht auf den Mammon, auf das Geld, vertraut auf Gott. Werft eure Sorgen auf Gott. Er wird euch versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dieses Lebensnotwendige, nicht ein großes Auto, ein fettes Auto, ein großes Haus oder so, sondern das Lebensnotwendige zufallen. Gott wird dafür sorgen, dass ihr genügend habt, dass ihr was zu essen habt, dass ihr was zum Anziehen habt. Nimm es aus Gottes Hand. Und er hat uns auch gelehrt, dass wir beten sollen um unser täglich Brot. Dass wir bitten sollen. Was macht das für einen Sinn, wenn du dich schon längst abgesichert hast? Natürlich macht das Sinn. Wir nehmen es trotzdem aus Gottes Hand. Auch da, wo wir abgesichert sind, da, wo wir ein geregeltes Einkommen haben, da, wo wir, na, denn das kannst du auch von heute auf morgen verlieren. Kannst du Unfall haben und arbeitsunfähig sein. Und weil du keine Arbeitsunfähigkeitsrente irgendwie irgendwo eingezahlt hast, stehst du irgendwie ohne was da. Das ist alles vergänglich. Von einem Tag auf den anderen kann alles immer wieder zusammenbrechen. Aber Gott ist da und er sagt, ich will dich nicht im Stich lassen. Das sagt uns hier der Brief. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Ich brauche mich nicht zu sorgen. Selbst da, wo das Konto ins Minus reinrutscht, kann ich meine Sache Gott anbefehlen. Ich darf im Gebet damit zu Gott kommen. Und Gott wird mich nicht im Stich lassen. Wenn ich mein Vertrauen denn auf ihn setze. Wenn ich meine, ich muss es irgendwie anders regeln, ich kann Gott nicht vertrauen, dann werde ich das auch nicht erleben, dass Gott für mich sorgt. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Also nicht nur die Liebe, ne, dass ich gerne irgendwie mal in so einer Badewanne mit Geld schwimmen will oder so, ne, das ist damit nicht gemeint. Ich weiß nicht, dieses Bedürfnis hat vielleicht keiner von uns hier. Gibt ja so verrückte Typen, die das irgendwie, die so durchgeknallt sind, dass sie das haben. Genau. So wie die Verse hier stehen, geht es eher darum, um das, was Gott mir zur Verfügung stellt, was in diesem Moment hier da ist. Und wisst ihr, es ist ja so, es gibt Leute, die wenig haben oder die vielleicht so gut wie gar nichts haben. Und es gibt Leute, die viel haben. Und Gott hat das nicht abgeschafft. Gott hat gesagt, es wird immer Arme unter euch geben, solange bis Jesus auf dieser Welt regieren wird. Aber er hat mit uns, mit der Gemeinde, etwas Wunderbares geschenkt. Lass uns mal Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Und Vers 44. Oder wir lesen ab Vers 42, die Verse kennen wir natürlich sehr gut. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und da müssen wir nicht unbedingt immer nur an irgendwelche großartigen Heilungswunder auf irgendeiner Bühne denken, sondern Wunder geschehen, unheimlich viele. Kleine, unscheinbare Dinge, wo du sagst, naja, das ist ja kein Wunder. Doch, da passieren so viele. Heute Morgen habe ich hier dann zwei Schwestern hier, die Schwestern haben sich hier zum Hauskreis getroffen, haben sie mir ganz kurz Zeugnis gegeben. Zwei Schwestern haben von kleinen Wundern, die sie erlebt haben, gerade jetzt zuletzt, erzählt. Kleinen oder großen Wundern, wie auch immer. Wo sie Gott so dankbar sind. Ne? Und die geschehen in unserer Mitte, das passiert. Grundlage ist aber erstmal das Zusammensein, Gemeinde sein, Gemeinde sein, Gemeinde leben, Leib Christi sein. Wie passiert das? Verharren in dem, was Gott uns gegeben hat. In nämlich der Lehre der Apostel, dass wir am Wort, das Wort ist die Grundlage, da kriegen wir unsere Kraft her, da kriegen wir unsere Ausrichtung. Da wird unser Herz neu ausgerichtet. Bei all den Lehren, die von außen an uns herangetragen werden, wird unser Herz auf Jesus wieder ausgerichtet, vom Wort her. Die Gemeinschaft ist unheimlich wichtig. Der Hebräerbrief hat uns mehrmals darauf hingewiesen. Verlasst die Versammlung nicht, kommt zusammen. Es geht nicht darum, irgendeinen Termin abzuhaken, sondern es geht darum, dass wir als Geschwister zusammenkommen. Wir brauchen einander. Gott hat uns als Organismus zusammengesetzt. Und ein Organismus funktioniert so, dass es verschiedene Einzelteile gibt, die aufeinander angewiesen sind. Der eine ist auf den anderen angewiesen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Und du denkst vielleicht, ja, ich brauche vielleicht die anderen, aber die anderen können anscheinend irgendwie, weiß nicht, die brauchen mich nicht. Das stimmt nicht. Oder du denkst vielleicht, also ich kann den anderen vielleicht eine Hilfe sein, aber ich brauche die anderen nicht. Ich kann auch alleine irgendwie für mich Christ sein. Das stimmt nicht, da machst du dir was vor. Wir sind dazu geschaffen, als Kinder Gottes auch. Wir sind als Menschen auf Gemeinschaft hin geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, vom Anfang an her. Aber wir sind auch als Kinder Gottes und in besonderem Maß als Kinder Gottes auf Gemeinschaft hin angelegt, geschaffen. Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes, das Abendmahl feiern, Jesus Christus, das Kreuz im Zentrum unseres gemeinsamen Lebens, dass wir von ihm leben. Das ist so ein schöner Ausdruck, ein symbolisches gemeinsames Essen, das Brot teilen, das Brot auseinanderbrechen und teilen. Wir essen von einem Brot. Paulus sagt, wir sind dieser Leib, der zerrissen wird, von dem wir alle essen. Und dadurch haben wir aber alle Teil an diesem einen Brot. Wir essen Jesus. Und das verbindet uns alle zusammen. Und dadurch werden wir alle eins. Und in den Gebeten, Gebet, Geschwister, das ist eine Grundlage für unser Zusammenleben. Gebet, dein persönliches Gebetsleben, aber das Gebetsleben auch miteinander, dass wir, das ist die Grundlage, auf der wir leben, auf der Gemeinschaft in Christus überhaupt möglich ist, für uns als Geschwister. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Furcht, was heißt das? Es kam Gottesfurcht. Na, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben, dann erleben wir und erfahren wir Gottes Gegenwart in unserer Mitte, in unserem Leben. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Und wisst ihr, das geht nicht, wenn du das Geld liebst. Wenn du auf deine eigene Sicherheit aus bist, dann kannst du nicht geben und nicht empfangen. Wenn du für dich selber sorgst, wenn du darauf aus bist, dir dein eigenes sicheres Fundament zu schaffen, dann wirst du da nicht mit hineinkommen, in dieses gegenseitige Geben und Empfangen. Und das macht die Liebe aus. Die Liebe macht aus, dass du ehrlich und aufrichtig bist, dass du nämlich zugibst, dass du Hilfe brauchst. Wenn du nicht zugibst, dass du Hilfe brauchst, dann bist du autark. Dann brauchst du niemanden. Wenn du aber zugibst, ich brauche deine Hilfe in diesem Bereich meines Lebens, dann kann der andere dich lieben und dir Gutes tun und sagen, hier, das gebe ich dir, damit du versorgt bist, damit du Sicherheit hast. Die Sicherheit liegt nicht in mir selber, sondern sie liegt hier in der Gemeinde. Gott hat sie in die Gemeinde hineingelegt. Nicht natürlich auf die Menschen, auf die einzelnen Menschen. Die können auch versagen in der Gemeinde. Aber Gott hat nicht nur ein abstrakt einen Glauben uns geschenkt, wo er sagt, ja, ich bin für dich da und davon ist nichts zu sehen, sondern es wird auch sichtbar in der Gemeinde. Hier wird es sichtbar. Die Versorgung Gottes, die Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes wird sichtbar im Leib Christi. Daran wird jeder erkennen, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Dass wir uns einander hingeben. Dass wir nicht darauf schauen, bin ich denn, habe ich genügend Sicherheiten? Und da haben wir alle, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, der eine mehr, der andere weniger, dazu zu lernen. Wirklich, ja, sich frei zu machen von diesem Sicherheitsdenken. Weil wir sind Deutsche, die meisten von uns. Also nicht alle, die hier sitzen, sind Deutsche, aber viele von uns, die wir hier sitzen, sind Deutsche und haben eine deutsche Sicherheitsmentalität. Hauptsache versichert. Hauptsache abgesichert. No? Paulus und Jesus und seine Jünger, Paulus, die Apostel, die Geschwister in den Gemeinden, sie haben ein Leben gelebt ohne Netz und doppelten Boden. Mit einer Sicherheit, weil nämlich, da war kein Netz, kein doppelter Boden, aber eine Hand. Eine Hand, in der sie sicher waren. Ganz gewiss, ganz sicher. Diese Hand, die trägt dich, die will dich tragen auch. Die will dich auch frei machen. Wisst ihr, dieses Sicherheitsdenken macht uns doch unfrei. Das Geld, was Gott dir gegeben hat, ob es nun viel ist oder ganz wenig, damit frei umzugehen, freigebig zu sein, das ist doch ein Geschenk, Freiheit zu haben, mit dem Geld Gutes zu tun, zu segnen. Und das ist so schön in der Gemeinde, am Sonntag habt ihr echt, na, alle die gegeben haben, ihr habt echt super viel gegeben. Es sind irgendwie über 2000 Euro zusammengekommen. Schöne Sache. Können wir die Geschwister in Rumänien, die nichts haben, können wir sie echt segnen und ihnen Gutes tun. Und sie werden sich freuen darüber. Vielleicht kommt in dem einen oder anderen auch ein Gefühl von Scham hoch. Dass er denkt, oh Mann, das habe ich doch nicht verdient. Aber wisst ihr, Liebe verdient man sich nicht. Liebe empfängt man und gibt man zurück. Man liebt und liebt zurück. Man empfängt und ist dankbar und segnet und gibt das, was man hat, was man selber hat. Und wenn du kein Geld empfangen hast, wenn du kein Mensch bist, der viel Geld hat oder der überhaupt kein Geld hat, arm ist wie eine Kirchenmaus, dann hast du andere Gaben von Gott empfangen, wo du geben kannst, wo du segnen kannst. Fühl dich nicht minderwertig, weil du kein Geld hast. Mit dem bisschen Geld, was du hast, kannst du so viel Segen schenken. Na, Jesus ging es nie darum ums Geld. Er hat gesagt, hier, diese arme Witwe, die ihr kleines Schärflein, ihren kleinen Groschen da gegeben hat, die ist das große Vorbild. Nicht die reichen Bonzen, die ihre 1000-Euro-Scheine da reinschmeißen. Gibt es überhaupt nicht, ne? 1000-Euro-Scheine? Egal. Darum geht es Jesus nicht. Es geht darum, ob ich frei bin. Und manchmal macht mich Armut vielleicht sogar freier, als wenn ich groß reich bin. Manche reichen Leute sind völlig unfrei, sind so gebunden an ihr Geld. Lass uns doch danach streben, dass wir diese Freiheit erlangen. Damit wir das leben können hier. Einfach drauf los. Wenn du hörst, dass dein Bruder, deine Schwester irgendwie eine Not hat, finanziell oder was weiß ich, irgendetwas braucht, dass du sagen kannst, ach komm her. Ich hole mein Dings raus, mein nicht vorhandenes, wo ist es denn? Ich weiß es nicht. Ja, ich hole es raus und, ne? Leih ich dir, schenke ich dir. Ja? Wenn ich Geld verleihe, dann verleihe ich das immer so, dass ich nicht damit rechne, das zurückzukriegen. Ich verleihe auch Geld. Zinsloses Darlehen natürlich, ohne Zinsen, ist doch klar. Wie die Bibel es sagt. Zahl es mir zurück, wenn du kannst. Wenn nicht, dann warte oder irgendwann. Und wenn derjenige das vergisst, dann erinnere ich ihn nicht dran. Gut. Okay, so will Jesus das. So lehrt er uns das in der Bergpredigt. Okay? Wisst ihr alle. Apostelgeschichte 2. Was haben wir gesagt? Also, alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Ich denke, wir brauchen viel mehr Gemeinschaft, damit wir einander kennenlernen, damit wir hören und verstehen, wo sind denn die Nöte des anderen? Wo kann ich ihm einen Dienst erweisen? Wo kann ich ihn ermutigen, stärken, aufbauen? Was kann ich ihm geben von dem, was Gott mir gegeben hat? Und auch diese Nähe, die auch das Vertrauen schafft, wo ich mich öffnen kann und auch dann von meiner Not auch mal sagen kann. Wo ich mich nicht schäme, sondern einfach sage, ja, mir geht's da nicht gut. Oder kannst du nicht für mich beten? Oder ich komme echt diesen Monat nicht über die Runden. Kannst du mir aushelfen? Kein Ding. Wisst ihr, da schaffen wir, das ist so eine wunderbare Gemeinschaft, die Geschwister damals hatten. Und Gott kann uns die schenken. Lass uns danach suchen und streben. Und das, was uns daran hindert, ist die Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, dass ich Genüge habe mit dem, was ich habe und nicht nach etwas strebe, was Gott mir nicht gegeben hat. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Interessanterweise, dieser Vers ist an Josua gerichtet. Und wenn du den Vers liest, dann darfst du, weißt du, manchmal denkt man ja, okay, wir müssen ja vorsichtig sein mit Anwendung von Verheißungen Gottes. Das ist ja Josua gesagt, nicht mir. Nein, wenn du das liest, darfst du das anwenden auf dich. Das macht der Hebräerbrief hier einfach, ganz frech. Sagt, ich lese das Wort Gottes und es spricht zu meinem Herzen und es ist für mich gemeint. Es ist nicht nur für Josua gemeint. Josua, der Name Josua ist ja derselbe wie Jesus, Jehoshua. Und ich bin in Christus, ich bin ein Kind Gottes. Durch Jesus bin ich auch gemeint damit. Wenn Gott zu Josua spricht, dann bin ich auch gemeint. Also kann ich diesen Vers auch auf mich anwenden. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das sagt Gott heute Abend zu dir. Wenn du alles andere vergisst heute Abend, dann nimm diesen Vers mit. Ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Gott sagt zu dir, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hast du es auswendig? Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sagt Gott heute zu dir, Uschi. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Okay, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das Wort Führer ist in Deutschland so ein bisschen vorbelastet. Wenn ich unseren Führer anschaue, den Ausgang seines Wandels, dann kann ich mich nur mit Grausen abwenden. Das war aber nicht unser Führer. Er hat sich als solcher bezeichnet und wollte das gerne sein, der Führer Deutschlands, und er hat Deutschland in den Untergang geführt mit seinem Judenhass. Hat er uns den Fluch Gottes beigefügt. Muss man einfach ganz klar so sehen. Denn, was hat Gott zu Abraham gesagt? Ich will segnen, die dich segnen. Und ich will fluchen, verfluchen, die dich verfluchen. Das ist der Segen Abrahams, den Gott auf Abraham gelegt hat und den Abraham weitergegeben hat an seine Nachkommen. Gott hat sich zu Israel gestellt. Ob du das nun gut findest oder nicht. Er hat sich auch zu dir gestellt. Was die anderen davon denken, ist deren Problem. Aber Gottes Zusage steht. Und deswegen haben wir eine schwere Zeit als Land durchmachen müssen. Über viele Jahre. Und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht ist es deswegen so, dass wir in Deutschland auch wenig geistliche Frucht sehen. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Das sind diejenigen, die das Wort Gottes uns gebracht haben. Die Anführer, die Ersten, die uns Vorangehenden, das sind die Führer. Das ist das Wort, was es eigentlich bedeutet. Diejenigen, die uns vorangehen. Das ist ein langes Thema gewesen im Hebräerbrief, haben wir gesehen in Kapitel 11. Die Wolke der Zeugen, die uns vorangegangen sind. Wir sollen auf sie schauen, diejenigen, die uns das Wort Gottes gebracht haben. Wir werden aufgefordert, im Wort Gottes diejenigen, die im Wort unterweisen, doppelter Ehre zu achten. Lass uns mal 1. Timotheus angucken. Und wenn ich sowas lehre, dann fühle ich mich immer irgendwie so ein bisschen komisch. 1. Timotheus 5, Vers 17, aber es steht halt im Wort Gottes drin, dann muss ich es auch lehren. 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Habe ich jetzt vorgelesen. Ihr wisst das alle. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Geschwister, das ist eine wichtige Regel des Wortes Gottes. Es ist nicht so, dass wir, ist ja manchmal entsteht so eine Situation, so eine Atmosphäre in einer Gemeinde, wo man denkt, okay, ich darf hier nichts sagen. Das ist verboten, irgendwas gegen die Gemeindeleitung zu sagen. Das darf man nicht. Hier geht es darum, dass Paulus Timotheus als Leiter der Gemeinde, als Pastor, sagt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Wenn du hingehst oder zu mir kommst und gegen Stefan irgendwas vorbringst und sagst, so und so hat Stefan gehandelt, dann muss ich erstmal sagen, na, also das kann ja gut sein, ich frage auch Stefan dazu. Und wenn Stefan sagt, nee, ist nicht so, dann vertraue ich Stefan erstmal. So hart das ist hier. Aber es wird gesagt, 2 oder 3 Zeugen. Wenn es natürlich 2 Zeugen gibt, was sagt das Wort dann? Die da sündigen, weise vor allen zurecht. Das ist eine harte Nummer, Stefan, oder? Das ist eine harte Nummer. Müssen wir lernen. Vielleicht müssen wir die öffentliche Prügelstrafe sozusagen, der öffentliche Pranger vorm Gottesdienst. Dann muss wieder ein Ältester nach vorne kommen und muss seine Sünde bekennen. Nein, es geht natürlich um Älteste, die widerstreben. Derjenige, der umkehrt und Buße tut, den brauche ich nicht zurechtweisen. Derjenige aber, der nicht willig ist, der muss vor allen zurechtgewiesen werden. Heftige Sache. Deswegen ist eine Klage gegen einen Ältesten auch kein Pappenstiel. Irgendwie so eine kleine Geschichte, sondern das bringt unheimlich viel Unruhe. Geschwister, wenn ein Ältester sündigt, in schwerwiegender Weise sich versündigt und nicht Buße tut, das macht eine Gemeinde, kann eine Gemeinde spalten, das kann eine Gemeinde völlig kaputt machen. Das Werk, was Gott eigentlich durch diese Ältesten tut in der Gemeinde, völlig in Frage stellen. Menschen werden total verunsichert, weil nämlich wir als Älteste eingesetzt werden, das Wort Gottes zu bringen, weil wir Anführer sind, weil ihr uns vertrauen sollt und uns folgen sollt. Und wenn sich dann herausstellt, dem einen, dem ich da gefolgt bin, dem hätte ich lieber nicht folgen sollen, dann bricht alles zusammen. Ne? Da fallen Leute, rutschen wirklich ab und zweifeln extrem an ihrem Glauben, wenn das passiert. Deswegen brauchen wir auch so sehr eure Gebete, weil wir in dieser besonderen Verantwortung stehen. Und wenn wir darin fallen, wenn wir fallen, dann ist das nicht nur unser persönliches Problem, sondern dann ist es immer auch ein Gemeindeproblem. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Okay, ein Beispiel soll es sein. Deswegen ist es auch wichtig, wenn tatsächlich ein Ältester fällt auf schwerwiegende Weise, sich versündigt, dass er das auch vor der Gemeinde bekennt und dass er auch einen Schritt zurück tut, damit einfach klar ist, dieser Weg mit Gott und auch der Dienst für Gott, das ist nicht einfach eine Sache, die ich einfach mal so machen kann. Und wenn ich mich halt versündige, dann versünde ich mich halt und gut, dann kann ich ja umkehren, es gibt ja Gnade und so weiter. Nein, wir haben einen großen Auftrag. Wir müssen, Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, und wir haben das als Älteste gerade vor kurzem gelesen, und das hat uns bewegt und uns auch, glaube ich, ein bisschen in Bewegung gesetzt. Jedenfalls kann ich das für mich sagen. 20:28 sagt er, habt Acht auf euch selbst, zu den Ältesten sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Zuerst auf euch selbst. Passt auf, dass ihr mit Jesus klar wandelt und geht. Euer Wandel ist entscheidend. Wenn ihr klar und gerade mit Jesus geht, dann ist schon das die halbe Miete. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Auf die ganze Herde. Wie soll ich das machen? Kann ich gar nicht. Der Heilige Geist muss mir da helfen. Ich bin auf Gott geworfen. In welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Es ist seine Gemeinde. Ihr seid, wir als Gemeinde, ihr alle, ihr seid Jesu Eigentum. Er hat euch erkauft. Ihr gehört ihm. Ich habe nicht, ihr seid, das ist nicht meine Gemeinde. Das ist einerseits was Entlastendes, weil ich als Ältester oder als Pastor sagen kann, okay, das ist deine Gemeinde, Jesus, na, weil es oft zu schwer ist. Ich kann nicht alle Probleme lösen, ich kann nicht irgendwie überall sein und alles irgendwie richten und was weiß ich. Na, geht nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe, weil Jesus das macht. Ich bin nur ein Handlanger, ich helfe hier und da aus. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist Jesu Gemeinde. Aber das soll mich auch ehrfürchtig machen. Taste nicht meine Gemeinde an. Treib kein Schindluder mit meiner Gemeinde. Ältester, Pastor, pass auf, was du tust. Hab Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde, die Gott dir anvertraut hat. Die Gott auch von deiner Hand fordern wird. Er wird Rechenschaft fordern von dir. Nicht nur über dein eigenes Leben, sondern auch über die Gemeinde. Und das ist eine heftige Geschichte. Wenn ich mir dieser Sache bewusst wäre, dann könnte ich im Boden versinken, dann wird mir Angst und Bange. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Das ist ihre Aufgabe. Sie gehen voran, sie leben ihr Leben, schaut den Ausgang ihres Wandels und ahmt ihren Glauben nach. Sie leben im Glauben, sie wandeln im Glauben und sie predigen das Wort Gottes. Das macht sie aus als Führer, als Anführer. Ich hoffe, dass es uns ausmacht als Anführer. Wenn es nicht so ist, dann weist uns bitte zurecht mit 2 oder 3 Zeugen. Aber betet vor allen Dingen für uns. Gut. Ja, Paulus geht so weit, dass er sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christus nachahme, wie ich ihm nachfolge, so folgt mir nach. Er war mutig darin. Manchmal müssen wir vielleicht auch mutig sein. Manchmal mache ich das zu Hause. Ich sage zu den Kindern, machen wir das so? Manchmal darf ich das nicht sagen, weil da passt es nicht, da kann ich das nicht sagen. Da kann ich nur sagen, du, ich habe es genauso gemacht und es war Mist. Es führt zu nichts. Mach es anders. Aber ich will, ich oder wir müssen als Älteste, aber auch jeder Einzelne von uns sollte dorthin wachsen, dass wir ein, mit unserem Wandel, mit unserem Leben ein Vorbild sind, woran sich andere orientieren können, woran sich andere andocken können. Unsere Kinder, die Kleinen, die gucken zu uns hoch und sie sollen und wollen sich auch andocken an uns und uns nachfolgen. Auch wenn sie dann in die Pubertät kommen und so tun, als ob sie nichts mehr mit uns zu tun haben wollen und irgendwie ihren eigenen Weg gehen und sich nur an uns reiben und mit uns Zoff haben, auch da orientieren sie sich an uns. Nämlich, wie wir uns dann verhalten in diesen Auseinandersetzungen. Wie wir damit umgehen, dass sie so rebellisch und trotzig sind. Auch darin sind wir ihnen ein Vorbild. Hoffentlich ein gutes Vorbild. Gott muss uns helfen. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Plötzlich rutscht hier was dazwischen. Denkt man, hä, das passt doch jetzt hier nicht zum Thema. Ich meine, er geht ja auch durch verschiedene Punkte jetzt hier so durch. Aber das hier ist jetzt plötzlich so eine hochtheologische Aussage, mitten in diesen praktischen Anweisungen. Das ist total wichtig zu wissen, eben, ja, die Führer sind wichtig, die Anführer, die Ältesten, die Prediger des Evangeliums. Ja, es ist richtig, ihnen nachzugehen und uns an ihnen zu orientieren. Aber derjenige, der bleibt, wisst ihr, die Anführer, die kommen und gehen. Die sind Menschen. Aber derjenige, der gewesen ist, der jetzt ist und der bleibt in Ewigkeit, das ist Jesus Christus. Und wir folgen, na, Paulus sagt, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ich orientiere mich an meinen Vätern, inwieweit ich den Vater, von dem alle Vaterschaft wie im Himmel und auf Erden ausgeht, in ihnen zu sehen ist. Ich orientiere mich einfach, ich folge dem Vater nach. Und Gott schenkt mir Väter, denen ich nachfolgen kann, in denen ich vom Vater sehen kann. Etwas vom Vater sehen kann und wo ich dann mich dran orientieren kann. Ich bin ein schwacher Mensch, ich brauche auch was zum Anfassen. Und Gott gibt mir was zum Anfassen. Und das ist gut. Aber Jesus Christus ist es. Derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Das ist der Fels, auf dem du stehst, auf dem dein Leben steht. Der gibt dich nicht auf und lässt dich nie im Stich. Wird dich nicht verlassen. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Okay, Jesus Christus, derselbe. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Das bläst hier ins gleiche Horn. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, dass es bestätigt, sicher, gewiss ist. Wodurch wird das Herz sicher, fest in einem positiven Sinne, dass es sich nicht umwehen lässt? Durch die Gnade Gottes, die wir jetzt die ganzen Wochen und Monate betrachtet haben hier im Hebräerbrief. Die Gnade Gottes in Jesus Christus. Er ist uns gnädig, er liebt uns. Er wird uns nicht aufgeben und uns nicht verlassen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wie wird er uns nicht damit auch alles schenken? Lasst euch nicht durch verschiedene artige und fremde Lehren fortreißen. Ja, lasst uns nicht zu Athenern werden, die immer nach Neuem Ausschau halten und sagen, oh, wo kriege ich was Neues? Mann, das ist, hört sich cool an, das ist ja was ganz Neues. Nein, lass uns bei dem Alten bleiben. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Lass uns Jesus Freaks bleiben. Lass uns einfach festhängen an ihm, an unserem Felsen, auf dem wir stehen. Dadurch werden wir gefestigt. Nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten, also Speisegebote. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen werden wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Jetzt spielt er wieder hier auf das Judentum an natürlich, ne? Und den sagt, Gott hat uns einen Altar gegeben, von dem wir essen können. Wir können von Jesus Christus nehmen und ihn in uns aufnehmen, werden gespeist und gestärkt von ihm. Und diejenigen, die aber immer noch in diesen Opfern drinstecken, die erleben das nicht. Die versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hier macht er nochmal deutlich, es gibt verschiedene Dinge, die du im Opferkult siehst, die eine Verbindung haben zu dem, was Jesus für uns getan hat. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das ist dieser Weg, Jesus nach, in das Leiden hinein. Auch geschmäht zu werden, auch verspottet zu werden, auch verfolgt zu werden, um Jesu Willen. Auch wenn die Leute um uns herum echt uns fertig machen, zu sagen, ich bleibe an Jesus. Der ist meine Hoffnung, das ist mein Fels. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere Jahreslosung. Wir haben keine bleibende Stadt hier. All das, was hier ist, vergeht. Geschwister, wir müssen uns immer wieder auf den Himmel orientieren und sagen, was von dem, was hier in diesem Leben läuft, bleibt wirklich. Und uns sagen, Mann, ich will meine Kraft, meine Zeit, meine Energie, meine Liebe nicht in Dinge reinstecken, die vergänglich sind. Ich will mich an das halten, was ewig ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Unser Opfer ist nicht das Opfer von Tieren. Wir opfern auch nicht Jesus immer wieder neu, wie vielleicht die katholische Kirche in ihrer orthodoxen Lehre das behauptet, wenn sie die Messe feiern. Jesus ist ein für alle Mal geopfert worden. Er hat sich geopfert, hat sein Blut hingegeben zu unserer Erlösung. Unser Opfer ist, dass wir Gott loben, dass wir ihn preisen dafür. Dass wir ihn dafür preisen. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir unsere Herzen weich machen immer wieder für das, was Jesus für uns getan hat. Dass unser Herz gefestigt, aber auch weich wird durch die Gnade. Dass wir nicht hart werden Gott gegenüber. Dass wir nicht denken, ah Gott, was hast du mir schon gegeben? Sondern dass wir aufs Kreuz schauen und sehen, was er für uns gegeben hat. Dass wir auf den Himmel schauen, auf das, was er uns in Ewigkeit schenkt. Und auf die Gemeinschaft, die kostbare Gemeinschaft mit ihm, heute schon, hier, jetzt. Und dass wir dadurch Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das ist eben nicht nur, dass ich in meinem stillen Kämmerlein Gott lobe und preise oder in der Gemeinde sonntags im Gottesdienst laut mitsinge, sondern dass ich ihn bekenne, dass ich mich zu ihm stelle, dass ich mich nicht schäme des Evangeliums, das eine Kraft Gottes für mich ist, dass ich mich zu Jesus Christus stelle und sage, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Und dadurch natürlich mich angreifbar mache. Die Leute gucken auf mich und gucken mein Leben an und fragen sich, na, ist er wirklich Christ? Ist es irgendwie anders, Christ zu sein? Und gucken dich an. So wie die Christen in der Gemeinde die Ältesten angucken, so gucken die Leute draußen jeden einzelnen Christen an. Und so bist du genauso in der Herausforderung wie jeder Älteste auch, in deiner Umgebung ein vorbildliches Leben zu führen, ein Leben, an dem man sich orientieren, wo Christus sichtbar wird in deinem Leben. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Ja, das ist die eine Seite des Opfers, ist unser Lob und Dank Gott gegenüber, unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zum Nächsten, das Hingeben, das Mitteilen, das Wohltun und Mitteilen. Das ist interessant, diese zwei Worte. Wohltun, anderen Gutes tun, aber Mitteilen ist ein interessantes Wort. Es ist nicht nur teilen, dass ich mit jemandem etwas teile, sondern dass ich auch mich mitteile, mich öffne dem anderen gegenüber. Auch meine Leiden oder meine Not mit jemand anders teile. Auch das bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Auch das ist Mitteilen. Einfach eine tiefe, intime, persönliche Gemeinschaft miteinander haben. Das ist ein Opfer, was Gott wohlgefällt. Wenn du fragst danach, wie kann ich dir wohlgefallen, Gott? Das sind hier zwei ganz einfache Dinge. Lob ihn und preis ihn. Bete ihn an, indem du ihn bekennst auch. Und tue Gutes. Und teile dich mit öffentlich in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Oha, das ist heftig. Das ist krass. Das ist ein Gebot hier. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Das Wort gehorcht ist hier ein ganz spezielles Wort, nämlich lasst euch überzeugen. Seid bereit, euch überzeugen zu lassen von euren Anführern. Manchmal sitze ich in der Seelsorge und öffne das Wort Gottes oder gebe das Wort Gottes weiter und sage, so und so ist es. Und derjenige sitzt mir gegenüber und tut das dann. Lässt sich überzeugen vom Wort Gottes und sagt, okay, gut, hast recht. Ich will das versuchen. Oder ja, da muss ich umkehren. Oder ja, bete mal für mich. Ich hoffe, oder es passiert auch der gegenteilige Effekt leider. Aber das ist eine wichtige Sache, dass ich das euch nicht predigen muss, dass ich das nicht auch einzelnen Leuten irgendwie vorhalten muss, ne, wenn ich in der Seelsorge bin und eine schwierige Situation da ist und ich sagen muss, hier aber in Hebräer, ne, 13, 17 steht aber, das will Gott nicht, ich will das nicht. Ich will das überhaupt nicht. Und Gott will das nur bedingt, dass ich Gehorsam einfordere. Deswegen macht das mal untereinander, dass ihr einander dazu ermutigt. Und wenn ich euch was Falsches sage, wenn ich euch nicht vom Wort Gottes her Rat gebe oder die Ältesten, dann seid ihr vom Gehorsam entbunden. Ihr sollt Jesus folgen. Und das, was wir euch bringen, ist der Rat Jesu. Wenn wir was anderes bringen, dann bitte hört nicht auf uns. Wir sind verflucht. Paulus sagt, wenn ich euch was anderes bringe als das Evangelium, was ich euch am Anfang gebracht habe, verflucht sei ich selbst. Das kann ich 100% auch sagen. Ihr seid nicht gebunden an irgendein Wort, was Stefan oder ich sage, wenn es nicht vom Wort Gottes gedeckt ist, wenn es nicht inspiriert ist durch den Heiligen Geist und vom Wort her gestützt ist. Aber wenn wir das machen, dann hört doch bitte. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht nützlich für euch. Also wenn Jesus dann Rechenschaft fordert darüber, über das, was in der Gemeinde gelaufen ist und was, welchen Weg die einzelnen Leute gegangen sind, dann muss ich vielleicht sagen, oder kann ich hoffentlich sagen, Hurra! Wir haben das Wort Gottes gehört und getan. Es war eine Riesenfreude, dir zu dienen in dieser Gemeinde, weil die waren alle so gut drauf. Guck dir die an, ey. Jesus sagt, Juhu! Oder aber ich stehe da und sage, ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe das Wort Gottes verkündet. Aber da waren ein paar, die waren so störrisch. Das war so schwer. Es war so schwer zu ertragen. Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Für mich war es noch viel schwerer zu ertragen. Und dann schließt er ab, ich muss aufhören, ich habe viel zu lange gemacht, entschuldigt bitte, vergebt mir, betet für uns, das werden wir dann nächstes Mal sehen, aber das brauchen wir einfach in diesem Zusammen. Wir beten für euch, ihr betet für uns, okay, ist das ein guter Deal? Alles klar. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir echt, dass du uns als Gemeinde zusammengefügt hast. Du hast jedem seine Aufgabe gegeben, jedem hast du Gaben gegeben, womit wir einander dienen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir frei werden. Frei davon, irgendwo, ja, das, was du uns gegeben hast, zurückzuhalten, für uns aufzusparen, aufzubewahren aus unserem Sicherheitsdenken und Sicherheitsgefühl heraus. Und dass wir aber auch frei sind, da wo wir Not haben, uns mitzuteilen. Keinen falschen Stolz haben, Jesus, sondern frei sind, einfach in die Gemeinschaft der Liebe einzutreten, die gibt und empfängt. Jesus, so wie du uns gegeben hast und gegeben hast und dich aber auch freust, wenn wir kommen und dich loben und preisen und wenn wir das Gute, was wir empfangen haben, weitergeben, da freust du dich. Du sagst selbst, dass du der Empfänger bist in dem anderen, dem wir dienen, dem wir Gutes tun. Und so lehre du uns, da hineinzukommen in die Liebe, dass wir wirklich einander lieben, wie du uns geliebt hast und dadurch ein Zeugnis sind, dass wir deine Jünger sind, Jesus. Lob und Dank sei dir. Amen.